Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Heute herzlich willkommen in der Sparrings Lounge für Entscheider. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 86, er ist gebürtiger Bremer, er ist Diplomjurist, er spricht mit Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch gleich 4 Sprachen. Er hat künstlerisches Feingeschick und unternehmerischen Mut bewiesen. Er hat 2011 Neon Splash gegründet und 2015 erfolgreich verkauft. Seit 2016 ist er CEO und Co-Founder von Hyped, ehemals Ticketrunner in Köln. Herzlich willkommen, Florian Ickelmann.
Moin Moin, was für ein Intro, mein komplettes LinkedIn-Profil, mein kompletter Werdegang. Aber ich muss es dazu sagen, es ist Eckelmann, das C in meinem Namen ist ganz, ganz wichtig. Da habe ich in meinen ganzen Arztbesuchen in meiner Gesundheitskarriere immer genau das gehabt. Herr Ekelmann, bitte ins Behandlungszimmer. Deshalb das C, sehr wichtig, Eckelmann.
Super.
Da haben meine Vorfahren hart für gekämpft.
Ich wollte gerade sagen, also werden wir das auch besonders hervorheben. Und jetzt hat es zumindest hoffentlich auch jeder mitbekommen.
Ja, absolut. Das ist mir auch das Hauptanliegen eigentlich für dieses Interview oder für dieses Gespräch gewesen.
Selbstverständlich. Kann ich absolut nachvollziehen. Florian, als Bremer Original ist man ja eher verklärt als eher ruhigere Adresse. Jetzt bist du obendrein noch Jurist. Wie kommt man bitte dazu, sich 2011 mit einer Paint-Party-Reihe selbstständig zu machen? Was für eine Motivation gibt es, das Juristendasein aufzugeben und zu sagen, jetzt mache ich Unternehmer?
Also ich glaube, meine größte Motivation, das Juristensein an den Nagel zu hängen, war das Juristensein. Das okay. Hat mir nämlich nicht so viel Spaß gemacht. Beziehungsweise, also ich hole mal ein bisschen länger aus. Also Bremer wüsste ich jetzt nicht, ob wir irgendwie alle so ruhig sind. Vielleicht so eine gewisse Grundgemütlichkeit oder so, das mag sein. Aber auch in Bremen mag es ab und an heiß hergehen. Also da wüsste ich jetzt nicht, ob meine Herkunft da irgendwie mit reinspielt oder da so gegensätzlich ist. Und das war eigentlich, also ich habe immer schon gedacht, ich wollte Jurist werden, und das war dann auch so während des Abiturs war das für mich ganz klar. Ich mache dann meinen Zivildienst, den man damals noch machen musste, gehe dann ins Ausland für ein Jahr und werde dann Staranwalt. Und das hat sich dann eigentlich während des Studiums schnell rausgestellt, dass das alles die Sachen sind, die mir überhaupt gar keinen Spaß machen, nämlich Papierkram. Und so eine absolute Genauigkeit ist auch in vielen Dingen repetitiv. Und die Sachen, die mir eigentlich Spaß machen, sind da so komplett kurz gekommen. Also kreativ sein, irgendwie proaktiv und nicht einfach immer nur auf irgendwelche Vorwürfe reagieren oder sich halt, also ich bin auch kein Mensch, der Bock hat, sich zu streiten. Von daher, das war das Falscheste, was es gibt. Das Ganze habe ich dann mit meinem besten Freund zusammen studiert und dann haben wir, also dem ging es dann ähnlich. Dann haben wir gesagt, ey, irgendwie, das mag sein, dass man hiermit sehr viel Geld verdienen kann und dass das auch irgendwie cool ist, aber es macht uns keinen Spaß. Das heißt, wir werden nicht irgendwie in die Riege vordringen, wo man irgendwie wirklich Skills fürs Juristendasein akquirieren kann. Und sind auch nicht von der Familie so situiert, dass wir irgendwie in eine Großkanzlei geboren wurden. Das heißt, wir werden dann irgendwo so in der Mitte rumkrebsen und keiner wird glücklich. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen irgendwas anderes machen und haben deshalb einfach nur wirklich ganz blind während des Studiums so das Erstbeste gemacht, womit man sich selbstständig machen kann. Und das waren dann halt Veranstaltungen. Und glücklicherweise war es halt dann diese Paint-Party-Idee. Also das war eigentlich
uns ganz kurz
nur
sagen,
ein Lucky Shot und eine Flucht nach vorn.
Okay, und kannst du uns ganz kurz beschreiben, war das ein Zufallsprodukt, weil du selber sowas entdeckt hattest? Oder war das was du gesagt hast, es gibt es einfach noch nicht und das interessiert uns jetzt, warum gibt es es nicht?
Also wir haben das zu viert gegründet und die anderen zwei Mitgründer, die haben zu der Zeit noch, als wir Jura studiert haben, haben die in Florida Business studiert. Und die waren irgendwann mal auf so einer, ja, so eine Studentenparty, wo sich die Leute halt mit diesen Nassfarben beschmiert hatten. Und die meinten halt, das wäre so die geilste Party gewesen, auf der die jemals waren. Und sagten aber, ja, das war halt so ein bisschen, also das war dann gerade so, dass also Hausmusik bzw. elektronische Musik in den USA noch nicht wirklich angekommen war. Das heißt, das war dann irgendwie so so die normale Disco-Mucke und dann halt einfach so ein paar besoffene Studenten, die sich da dann mit dieser Farbe beschmiert haben. Aber die meinten halt, es ist super cool, weil das halt so ein geiler Icebreaker ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir schon bald Veranstaltungen machen, einfach um ein Business zu haben, was sehr schnell Cashflow generiert. Dann lass uns doch das machen, aber dann machen wir das cool. Und dann haben wir genau das gemacht und haben dann gedacht, okay, wie kann man das nennen? Neonfarbe und man spritzt damit rum, Neon Splash, Paint Party. Dann weiß auch jeder direkt, was es ist. Und haben dann damit einfach, haben uns dann halt Farbe bestellt und haben dann glücklicherweise einen Club gefunden in Köln, nämlich das Bootshaus, die uns das da haben machen lassen. Und das erste, also die erste Party, da waren, glaube ich, 200 Leute. Alle ausgerutscht auf diesem Boden. Ja, die wären aber wahrscheinlich auch so, also die wussten wahrscheinlich gar nicht, was da passiert. Die sind da wahrscheinlich nur durch Pech irgendwie bei uns gelandet und hatten dann aber einen schönen Abend. Und das war halt super krass für uns zu sehen, dass das, also das war amateurhafter ging es eigentlich nicht. Aber wir hatten uns viel Mühe gegeben, aber das war die erste Veranstaltung, die wir irgendwie gemacht haben. Da lief natürlich alles falsch, was falsch laufen konnte. Aber die Leute hatten einen schönen Abend. Und dann haben wir gesagt, okay, krass, da ist irgendwie ist da Musik in der Luft. Das machen wir jetzt weiter. Und dann beim nächsten Mal waren, glaube ich, schon 500 Leute da. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt auch direkt in Hamburg und München machen. Damals haben Siamak und ich noch in Hamburg gewohnt, haben dann das Ding in Hamburg gemacht, hatten da dann direkt auch beim ersten Mal 200 oder 300 Leute. Und dann beim dritten Mal in Köln hatten wir das komplette Bootshaus dann ausverkauft mit 2000 Leuten. Und wir haben gedacht, wow. So, Wahnsinn, das wird jetzt spannend. Und genauso war das dann auch. Das war ein wirklich verrückter Ritt.
Kann ich mir absolut vorstellen. Jetzt hast du von Siamak gesprochen schon. Wer waren denn die anderen? Du hast, glaube ich, vorher nochmal erwähnt, es waren noch zwei Kumpels mit dabei.
Ja, ganz genau. Ja. David Zimek, den haben wir, Siamak und ich kennengelernt, als wir dann tatsächlich nach dem Abi in den USA waren. Er ist ein Bonner, super, super cooler Typ. Also als wir den in den USA kennengelernt haben, da hätte ich niemals gedacht, dass wir mal mit David zusammen eine Firma gründen. Weil das einfach, das ist so ein absolutes Original, lustiger Kerl und also, aber hätte ich nie gedacht, dass wir mal irgendwie geschäftlich was zusammen machen, aber umso schöner, dass das dann geklappt hat. Und über David haben wir dann Matthew Mockridge kennengelernt und dann haben wir das zu viert wirklich 4,5 Jahre lang zum Erfolg geprügelt und sind durch ganz Europa gereist.
Ich habe mal ein Zitat gelesen, ihr wart ja ganz bescheiden in eurem Selbstanspruch, ihr habt mal gesagt, wenn ich es richtig gefunden habe, dass ihr das Google der Paint-Partys werden wolltet. Habt ihr euch da nicht extrem unter Druck gesetzt zu dem damaligen Zeitpunkt?
Also das weiß ich nicht. Ich habe das, glaube ich, nicht gesagt. Klingt auf jeden Fall ziemlich bescheuert. Wenn ich das gesagt habe, dann sorry dafür. Das für uns war ganz klar nach diesem ersten Ding, das muss direkt groß werden. Weil ich meine, dass man Leute in irgendeinen Raum einsperrt und die sich mit Farbe beschmieren, das kann so ziemlich wirklich jeder machen. Daher haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie, also man kann sich das ja auch nicht sichern lassen. Du kannst dir zwar eine Marke sichern, das haben wir dann auch natürlich gemacht, also Marken eingetragen und so weiter und so fort für den Namen, aber du kannst ja kein Veranstaltungskonzept sichern. Das geht nicht.
Absolut, ne?
Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen den First Mover. Und ich glaube, was Google damit einfach, oder was diese Google-Analogie oder Metapher sein sollte, ist wahrscheinlich einfach nur, dass wir sehr schnell sehr groß werden wollen, weil es gab ja gar keinen Paint-Party-Markt zu dem Zeitpunkt. Also da ist dann irgendwann nochmal Holy nachgekommen mit diesem Puder, mit dem wir dann auch später sogar noch zusammen eine Firma gegründet haben. Aber es gab gar keinen Markt. Also von daher war das halt wirklich so, dass wir da die Vorarbeit geleistet haben und auch wirklich alleine geblieben sind, weil wir halt durch diese unglaublich krasse Expansion und durch die Qualität, muss man dann tatsächlich wirklich sagen, der Veranstaltung da nicht wirklich Raum gelassen haben für irgendjemand anderen, den man in dem Zusammenhang so nennen müsste. Also da gab es sicherlich mal hier und da auf dem Dorf so ein Ding, aber halt nicht annähernd in dem Umfang oder in der Größe, wie wir das dann gemacht haben.
Was natürlich immer interessant ist, auch gerade für die Unternehmer und Entscheider, die zuhören, wir kennen das ja vom Laufsport, also ein sogenanntes Runner's High, also so ein absolutes Hochgefühl, wo du denkst so, wow, also jetzt ist so ein Glücksgefühl frei. Gab es das bei Neon Splash auch und wenn es es gab, was war das? In welcher Situation hast du das vielleicht auch gefühlt?
Also, was man da vielleicht noch zu sagen muss, wir haben also eine unglaublich krasse Frequenz gemacht. Wir haben zum Beispiel, also wir sind 2011 mit, ich glaube, 4 Veranstaltungen gestartet. Im nächsten Jahr dann, meine ich, 15, dann 150 2013 und dann nochmal knapp 100 2014 und noch so ein paar dann 2015, also bevor wir das dann verkauft haben. Und ich muss, also ich würde das nicht als Runners High bezeichnen, also so High, das klingt ja irgendwie so, als wenn man dann so total drüber und voller Freude wäre. Das kann ich gar nicht sagen, also Runners High insofern, dass das wie ein Film eigentlich an mir vorbeigezogen ist. Also wir haben auch ganz viele Dinge erlebt, wo ich so in der Nachschau sagen würde, boah krass, da kann ich mich gar nicht dran erinnern oder wow, warum habe ich das nicht irgendwie mehr genossen? Aber einfach, weil wir da so viel, also es war so viel, hatten wir um die Nase oder um die Ohren, dass wir, ich glaube, ganz viele Momente gar nicht richtig wahrgenommen haben, weil halt immer irgendwas war. Und also das hat natürlich alles super Spaß gemacht, aber man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, als dass wir die typischen Veranstalter gewesen wären, die dann so Champagner-Bottle poppend irgendwie auf der Bühne gestanden haben und dann so, keine Ahnung, 10.000 Leute angeguckt haben und gesagt haben, bah, geil, die sind nur wegen uns hier oder so. Also es war genau das Gegenteil, sondern wir sind eigentlich die ganze Zeit immer nur am Rotieren gewesen. Ich bin zum Beispiel also von 2012 bis 2015 bin ich immer so zwischen 100 und 150.000 Kilometer im Jahr gefahren. Also das heißt, ich habe tatsächlich fast ein Drittel des Jahres im Auto verbracht. Und da war eigentlich so viel los, dass ich gar nicht, also es gibt ganz wenige Momente, an die ich mich so erinnere, wo ich sagen könnte, dass wir die so genossen haben oder gesagt haben, boah, geil, das ist jetzt, das ist es. Und aber das war halt, also das klingt irgendwie so ein bisschen negativ, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Das war super spannend und das ist, also es ist schon so eine Art Flow-State, wo halt, wo du die ganze Zeit irgendwie nur so am Funktionieren bist und eigentlich Erfolg nach Erfolg feierst und die ganzen Misserfolge, die dazwischen sind, die vergisst du, weil du halt so viel zu tun hast, dass du da gar nicht irgendwie so das realisierst. Also wir haben in der ganzen Zeit auf jeden Fall sehr stark in der Zukunft gelebt. Kann ich nicht anders sagen. Also immer blicken nur nach vorne und das Jetzt haben wir einfach nur so ausgeführt eigentlich. Aber hatten
bei der Geschwindigkeit nachvollziehbar, also. Klar. Absolut. Das ist schon eine sehr beeindruckende Geschichte, vor allen Dingen das Expansionstempo ist natürlich ganz, ganz extrem hoch. Jetzt gab es ja auch den ein oder anderen Niederschlag. Das ist ja auch sowas, wo man, erst einmal gerade als Unternehmer, auch die zuhören, immer sagt, naja, es wird ja oftmals in Deutschland so ein bisschen verteufelt. Also gerade wenn es auch mal total daneben liegt oder halt mal Rückschläge kommen. Jetzt war es bei euch ja auch so, du hast mal, ich glaube nach einem Event in Essen, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat es auch mal richtig gecrashed und ihr musstet das ja, ich sag mal, in kürzester Zeit wieder drehen und habt das ja auch erfolgreich geschafft. Kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Wie bist du damit umgegangen?
Also, das war der 19.5., glaube ich, oder 12.5.? Ich glaube, nee, 19.5.
Wow, so genau noch.
19.5. Grugerhalle in Essen. Da haben wir gedacht, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass wir am Anfang so, also dass das Wachstum der Veranstaltung sehr krass war. Also wir haben halt gesagt, dass wir von in jeder Stadt, da haben wir dann so das Kölner Beispiel genommen. Das hat meistens auch genauso geklappt, dass wir gesagt haben, okay, erste 200 Leute, die Leute müssen das irgendwie kennenlernen, sind skeptisch, kommen dann hin, finden es geil, bringen jeder noch ein, zwei Freunde mit, dann sind es beim nächsten Mal 500 und dann beim dritten Mal 2000 und dann macht Spaß. So war halt die Idee und dann hatten wir das halt geschafft, dass wir in München über 1000 hatten, in Hamburg über 1000 und halt in Köln auch über 1000 und haben dann gesagt, okay, dann müssen wir doch eigentlich alle diese Leute zusammenführen und haben dann nach einem passenden Venue gesucht und haben dann da halt die Grugerhalle in Essen, die, glaube ich, eine Kapazität zwischen 5.000 bis 8.000 hat. Und da haben wir dann richtig aufgedreht, hatten dann auch die Show viel geiler gemacht. Also es war das erste Mal, dass wir halt nicht in so einer Disco oder in einem Club diese Show gemacht haben, sondern halt wirklich an einem Veranstaltungsort, wo sonst Konzerte sind. Und hatten dann so eine riesen Konzertbühne, Flammenwerfer, richtig viel Artisten. Also haben da wirklich dick aufgefahren. Zu dem Zeitpunkt wirklich gute DJs geholt. die uns extrem teuer erschienen. Aber wir haben gesagt, das ist vollkommen egal, das ist jetzt der Next Step. Und ja, dann sind aber leider keine 8 und keine 5.000 gekommen und auch keine 4 oder 3 oder 2, sondern hatten irgendwie so mit Ach und Krach, glaube ich, 1.000 Leute da, aber halt okay, mit viel höheren Kostenapparat. Und ja, sind dann da mit 100.000 Euro Miesen rausgegangen und wir hatten halt all das unser Erspartes in diese Veranstaltung investiert. Und das Tolle dabei ist zu sagen, daran kann man mal sehen, wie großartig schlecht diese Erfolgsstory ist, dass wir trotz unserer juristischen Vorkenntnisse waren wir als GbR firmiert. Das heißt, diese 100.000 Euro, die hätte man dann auch privat von uns einfordern können und die wären dann nicht nur auf eine Firma gelaufen, sondern das war halt dann tatsächlich privat unser Problem. Absolut. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, gut, wer 100.000 Euro verlieren kann, kann auch 100.000 Euro gewinnen. Und dann haben wir einfach halt mit unseren ganzen Gläubigern geredet, haben gesagt, ey, wir können das jetzt nicht zahlen, es geht nicht. Bitte gib uns, unsere Gläubiger waren dann halt die ganzen Technikfirmen und halt die Grugerhalle, also das Venue, und haben gesagt, wir verdienen jetzt einfach weiter Geld und zahlen das ab. Und müssen dann halt irgendwie so das hinkriegen, dass, also ihr seid die Ersten, die bezahlt werden, aber wir müssen das jetzt gemeinsam angehen. Und genau das hat dann geklappt. Und ich muss sagen, diese Momente oder dieser Moment zu realisieren, dass du so 100.000 Euro verschuldet bist, ist schon echt nicht geil. Also wir waren damals, glaube ich, 26 oder 27. Das war halt echt nicht cool. Und aber wir haben da sehr viel Kraft aus dieser Gemeinschaft gezogen. Also dass wir das halt zu viert gemacht haben und dann war das wirklich so geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das war dann fast eher noch ein cooler Ansporn. Und das Witzige ist, dass wir eigentlich, also 2013, nur so krass abgehen konnten, weil wir halt das Videomaterial aus der Grugerhalle hatten. Also das ist wahrscheinlich eins der teuersten Facebook- und YouTube-Videos zu dem Zeitpunkt gewesen, so vom Kostenaufwand. Aber es hat sich auch auf jeden Fall doppelt und dreifach ausgezahlt, dieses Investment. Weil wir da halt quasi wir konnten da schon mit der Qualität dann werben, die wir eigentlich in der Zukunft erst anderweitig realisieren wollen.
Und die 1.000 hatten mit Sicherheit bei dem Aufgebot auch richtig Spaß.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das muss die krasseste Geburtstagsparty gewesen sein, die erlebt haben. Also so groß, weißt du, wie so ein 30. Geburtstag von der Gästeanzahl, ja. Aber aufgefahren wie eine Super Bowl Halftime Show. Also das war schon okay. Die haben, glaube ich, alle Spaß gehabt.
Absolut, aber auch bewundernswert, dass ihr euch da wirklich ja auch nicht zerstritten habt, was in so einer Situation ja auch schnell vorkommen kann, dass da Schuldzuweisungen hin und her gehen und man dann sagt, wie kommen wir da jetzt wieder raus, und ihr gesagt habt, hey komm, scheißegal, wir kriegen das wieder gemeinsam hin, wir sind da reingekommen, wir waren uns bewusst, dass es passieren kann jederzeit, und habt dann wieder, ich sag mal in Kürze, ihr habt ja glaube ich 3-4 Monate nur gebraucht, ja, um wieder rauszukommen, das ist ja irre schnell.
Ja, also da haben wir wirklich einfach Vollgas gegeben dann. Also weil, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, das ist auch eigentlich ein ganz interessantes Thema, dieses so der Fluch der Mittelschicht, so diese Fallhöhe, weißt du? Du hast nicht genug, du hast nicht genug, damit du scheitern kannst, aber es ist zu viel beziehungsweise du hast nicht diese komfortable Situation wie jemand, der, keine Ahnung, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, der sagen kann, ach, scheiß drauf.
Mach's nächste.
Mir ist alles egal, wodurch dann, keine Ahnung, Facebook und Snapchat entstehen, aber du hast halt auch nicht diesen, aber du hast halt trotzdem zu viele Mittel, als dass du Angst hast, die zu verlieren. Und halt, wenn du nichts mehr hast, gibt's auch wahrscheinlich jetzt nicht der coolste, um den zu zitieren, aber es gibt von Donald Trump irgendwie so ein Zitat, wo der mal, ich glaube, 100 Millionen oder so verschuldet war und dann irgendwie so ein Penner auf der Straße getroffen hat und sich gedacht hat, Alter, der ist reicher als ich. Also das rückt das alles wieder so in so ein krasses Licht. Also jemand, der offensichtlich so am Boden ist und du rennst da mit deinem schicken Anzug lang und bist aber eigentlich noch krasser am Arsch. Das fand ich ganz spannend. Also das ist mir damals so durch.
Tolle Vergleiche.
Ja. Absolut. Ja. Und ich glaube auch generell mit diesen Schuldzuweisungen, das ist was, das bringt in keinstem Falle was. Also es bringt nicht was, wenn man sich mit der Freundin streitet. Es bringt nicht was, wenn man Scheiße gebaut hat. Also, weil es löst ja das Problem nicht. Wer jetzt Schuld hatte, das ist auch absolut wieder so ein Ding, warum mir die Juristerei so ein bisschen auf den Nerv gegangen ist. Das bringt die ja nicht nach vorne. Jetzt finde ich raus, wer Scheiße gebaut hat, aber gut, es ist halt Vergangenheitsbewältigung, die dann ein halbes Jahr klar, dauert. Absolut. Und dann streiten wir uns noch drüber, anstatt dass wir eigentlich das Problem angehen. Ja, so schließt das alles einen Kreis. Also war da wirklich, also es war ein Segen und ein Fluch zugleich, weil es halt gezeigt hat, okay, wenn nichts mehr geht, dann musst du einfach machen. So kannst ja, also noch mehr verkacken kann man ja nicht. Und später haben wir dann auch immer wieder so Phasen gehabt, wo wir dann auch andere, also viel höhere Beträge und so in Miesen waren und wir das dann aber auch wieder schnell zurückgeholt haben, weil wir einfach so einen krassen Cashflow hatten und halt auch dann, also wirklich so eine Maschinerie oder so ein Monster gebaut hat, was uns da immer irgendwie mitgezogen hat. Aber das war, also da gab es dann auch später noch Situationen, die echt uncool waren und haben das dann aber auch immer wieder alles hingebogen. Aber das war so ein sehr cooler Vorbote und auch ein ganz guter Test so für die Gemeinschaft.
Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Wie seid ihr denn, nachdem ihr das mit der Aufbauarbeit ja also wirklich in Extremform betrieben habt, wie kommt man dann dazu, in dem Moment irgendwann den Ausstieg zu suchen und zu sagen, okay, jetzt ist es wirklich Zeit für den Exit, wir steigen aus und machen was anderes?
Also wir haben sehr früh schon Kaufangebote bekommen, aber haben dann gedacht, okay, nee, das geht nicht. Wir haben jetzt dieses Momentum und uns war auch bewusst, dass die Veranstaltung an sich, die hängt schon krass von unserem Dazutun ab. Also weil das ist ja einfach nur ein Fantasiegebilde. Und wenn du, also das klingt jetzt so hochtrabend, aber wenn du so den Künstler von der Staffelei nimmst, dann passiert da halt nichts mehr. So, dann kann das auch niemand mehr richtig verkaufen. Und letztendlich ist genau das passiert. Also nachdem wir es verkauft haben, ist es dann halt auch eingeschlafen. Aber für uns war es halt so wichtig, das erstmal richtig groß zu kriegen und auch dieses Momentum auszunutzen und es dann zu verkaufen. Aber dieser Verkauf war eigentlich schon immer angestrebt, weil bis auf David, der also auch so in dieser elektronischen Musikszene also da eine große Begeisterung empfindet, war das bei uns anderen eigentlich nie so ein starkes Passionsding. Also uns hat das allen Bock gemacht, aber das war jetzt nicht so, also vor allen Dingen Siamak und ich sind auf jeden Fall nicht die geborenen Veranstalter oder also haben auch keinen Bock auf Party machen oder also, ich trinke keinen Alkohol. Das heißt also eigentlich, wir haben allen Klischees widersprochen und wenn wir da ein bisschen anders aufgestellt wären, hätten wir das auch vielleicht anders betrieben. Aber so war das einfach nur, also Spaß gemacht hat uns eigentlich die Arbeit. Von daher hätte das auch irgendwas anderes sein können. Also wir hätten auch, keine Ahnung, Traktoren verkaufen können. Wenn das irgendwie Bock gemacht hätte, dann hätten wir das halt gemacht. Aber es hing halt nicht so an diesem, also wir waren da emotional nicht ganz so krass mit verbunden. Sondern eigentlich mehr mit der Tätigkeit als solche, aber nicht mit der Idee.
Wie ging es denn danach für dich eigentlich weiter? Also vor allen Dingen, wie kam es dann zu der Gründung von Ticket Run oder heute Hype?
Ja, also ganz spannend. Wir haben danach haben wir uns erstmal so ein bisschen ausgeruht, was auch bitter nötig war. Das war echt eine anstrengende Zeit. Und wir haben...
Eine ganze Woche oder was darf ich darunter verstehen?
Schon mal so ein verlängertes Wochenendchen.
Oh. Also,
nee, wir haben dann einfach so ein, irgendwie so ein bisschen so einen Gang runtergeschaltet und haben dann aber also mehr so kleine Projekte gemacht. Also eigentlich stimmt auch gar nicht. Wir haben einfach bloß nichts Großes mehr danach gemacht, sondern mehr so kleine Sachen. Also wir haben zum Beispiel... Matt hatte dann ein Buch geschrieben, das haben wir dann promoted und ich habe das zum Beispiel illustriert. Und dann haben wir so Design-Sachen mal hier und mal da, also ich habe so Design-Sachen gemacht, immer alles für die Gemeinschaft. Und haben dann, also E-Commerce-Sachen haben wir gemacht. Also so ganz viele kleinere Dinge, die dann irgendwie also teilweise gewachsen sind. Matt hat dann ja zum Beispiel auch seinen Podcast gemacht, der dann sehr groß geworden ist. Sonst halt einfach so vielen Kleinkram. Und dann war das irgendwann, haben wir gesagt, okay, das reicht jetzt. Das ist zwar alles irgendwie sehr lukrativ und macht auch Spaß, aber irgendwie, das bockt nicht so richtig. Also es ist eigentlich cooler, wirklich unter einer großen Flagge wieder zu segeln. Und dann haben wir gesagt, okay, was hat uns denn eigentlich erfolgreich gemacht mit Neon Splash und das war halt neben dem unglaublich coolen Konzept und der ganzen Arbeit, die da drin gesteckt hat, haben wir relativ früh damit angefangen, uns so, ja, wie so Sales-Teams in den einzelnen Städten aufzubauen und haben über unsere Fans Tickets an ihre Freunde verkaufen lassen. Mhm. Und das Ganze, was wir damals umgesetzt haben mit Hard-Tickets, also oder mit physischen Tickets und Bargeld, hat wunderbar funktioniert, aber das war ein Kopfschmerz sondergleichen. Weil wir haben dann natürlich, mussten wir immer hinter der Kohle hinterherrennen. Und dann hast du so irgendwelche 18-jährigen Jungs, die dann, keine Ahnung, 200 Tickets verkauft haben und dann mit ein paar tausend Euro nach Malle fahren und dann merken, dass sie zu viel ausgegeben haben. Und du dann eigentlich am Ende irgendwie mit der heulenden Mutter sprechen musst und die sagt, oh, mein Sohn, der ist gerade, ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem machen soll. Und der hat angefangen zu kiffen. Und das, also das waren dann so die Situationen. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist eigentlich mega geil, es funktioniert super, aber das muss halt digital ablaufen. Und wir haben auch einen Großteil, also ich würde fast sagen 95% oder mehr unserer Tickets online verkauft, also damals mit Ticketscript und dann, also was jetzt heute Eventbrite ist und Ticket.io und mehreren Ticketanbietern, also die das digital abbilden. Und dann haben wir gesagt, okay, das müsste man doch eigentlich so machen, dass man eigentlich nur einen Link teilt mit seinen Freunden, die kaufen darüber ein Ticket. Das Ticket wird auch direkt über den Ticketanbieter dann verschickt und und wir machen eigentlich nur dieses Vermittlungsding. Genau, und dann haben wir gesagt, ja, fett, wie könnte man das nennen? Ticket Runner, wunderbar. Und dann haben wir halt so angefangen und haben dann sehr schnell gemerkt, dass eigentlich viel mehr Bedarf als bloß Tickets verkaufen auch darin besteht, halt Reichweite zu schaffen. Und haben dann gemerkt, okay, es müssen nicht nur Ticketlinks geteilt werden, sondern vielleicht auch User-Generated Content von dieser Vielzahl der Fans oder halt irgendwelche Posts. Und haben dann obendrein gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht nur für die Veranstaltungsbranche interessant, sondern eigentlich für jede Marke. Und haben den Ticketrunner zu Hyped umbenannt. Weil ich meine, also wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit Schalke zusammen, die verkaufen keine Tickets, sondern da geht es halt mehr um Mitgliedschaften und halt Reichweitengenerierung. Da ist dann Ticketrunner so ein bisschen, ja, das passt dann nicht ganz. Deshalb haben wir das Ganze dann umbenannt und ja, sind jetzt da mit den interessantesten Marken verbandelt und helfen denen einfach über ihre Fans einen neuen Marketingkanal aufzubauen, der halt einmal unabhängig ist von den gängigen Plattformen und auch dadurch halt nicht Reichweiten beschränkt. Das ist super cool und vor allen Dingen ist es authentisch, was man in der Werbung ja sehr selten hat.
Ja, absolut. Das ist ja wirklich eine Art, lass mich Botschaftersystem nennen oder ja, genau. Mal, also im Marketingbereich hört man so dieses Thema Nano-Influencer-Marketing.
Exakt.
Also wo man im Prinzip sagt, ja, also aus dem Alltag heraus über die Fans im Prinzip eine viel, viel schnellere und größere Reichweite zu bekommen und auch eine ganz andere Treue wahrscheinlich. Das, ja, das genau. Prinzip dahinter, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Was kriegt denn der Fan, der jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 2000 Tickets über sämtliche Kanäle veräußert? Bekommt er dafür klassisch wie im Affiliate-Marketing Geld oder wird er anderweitig? Okay,
genau. Weil das der ist ein Unterschied. Immer mit markenspezifischen Belohnungen belohnt, also die dann auch die Marke, die halt dieses Botschafterprogramm dann betreibt, stellt, und das können Sachen sein, wie also zum Beispiel in diesem Fußballbereich ein signiertes Trikot, irgendwie mal, keine Ahnung, eine Trainingssession mit den Spielern mitspielen oder vielleicht auch einfach nur eine Kaffeetasse oder was weiß ich, also Dinge, die, also Kaffeetasse ist jetzt ein scheiß Beispiel, ich glaube, das macht auch keiner, aber halt irgendwelche Dinge, die einen Fan wirklich begeistern oder zum Beispiel in dieser ganzen Musikszene ein Backstage-Besuch oder keine Ahnung, eine Videobotschaft einfach nur dann von dem Künstler, so die man dann bekommt oder ein Mentioning im Aftermovie oder was weiß ich, also halt Dinge, die einen Fan wirklich begeistern, aber nichts, was halt irgendeinen monetären Vorteil bietet. Das ist uns auch mega wichtig, weil halt dadurch einfach diese Authentizität verloren geht und wir wollen halt wirklich nur, dass diese, weil das ist tatsächlich die Währung oder so das krasseste Asset dabei, die Authentizität, dass es halt ehrliche Empfehlungen sind und dass es eine ehrliche Begeisterung ist und wenn du mir jetzt sagen würdest, du kriegst oder ich krieg 20 Euro, wenn ich irgendwie sage, Schalke ist der beste Verein der Welt, dann würde ich das sagen. Es hätte gar keine Bedeutung, würde mir die Kohle einstecken. Und genauso würde ich das für alle anderen Sachen machen. Also das ist natürlich immer so dieses Thema der Käuflichkeit. Und was halt dabei noch interessant ist, wenn ich jetzt rausfinde, dass du irgendwie einen Schalke-Trikot kriegst, weil du mir gesagt hast, Schalke ist der beste Verein der Welt. Denn im Rückschluss muss ich ja auch denken, ah, okay, gut, der hat das gesagt, um Schalke-Trikot zu kriegen. Macht Sinn, der findet den Verein ja auch geil. Und wenn du den nicht gut finden würdest, dann würde dir auch dieses Trikot nichts bringen. Also so, von daher ist es halt eigentlich nur eine, die Motivation ist eigentlich intrinsisch, die durch externe Zugaben nochmal so ein bisschen befeuert wird. Aber grundsätzlich greifen wir genau diese intrinsische Fanmotivation auf.
Ja, dadurch kriegst du, so wie du gesagt hast, auch wirklich authentische Botschafter. Also ich finde es auch ganz, ganz interessant, weil es wirklich was ist, was sich komplett abhebt. Ich meine, das Thema Affiliate Marketing, das ist ja mittlerweile in aller Munde und manchmal hat man mittlerweile das Gefühl, also du kriegst ja am Tag 3 Millionen von Bekannten, Freunden oder was auch immer zugeschickt, die dann irgendwie eine Affiliate-Länge rumschicken. Und man weiß ganz genau, es geht wirklich nur um die Kohle und nichts anderes. Da finde ich das halt eine ganz, ganz krasse Abgrenzung, weil du da wirklich auch sagst, du kriegst was A, nicht käuflich ist in der Regel, was wirklich was ganz Besonderes ist. Und wenn jemand sagt, wenn ich so viel Mühen auf mich nehme, dann ist es eben auch authentisch, weil das mache ich nicht für Dinge, die mir nicht wichtig sind.
Exakt. Also und, es bestärkt eigentlich nur, die Belohnung bestärkt total. Da eigentlich komplett den so diese Empfehlung. Und das ist ein wirklich cooles System.
Ja, kann ich mir absolut. Wie habt ihr das denn am Anfang gemacht? Ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt auch nicht Millionen reingesteckt haben, sondern wahrscheinlich auch auf Investoren einfach mal angewiesen sein am Anfang. Wie habt ihr denn so die ersten Anfänge gemacht, um das auch ein bisschen skalieren zu können?
Also was wir gemacht haben ist, wir haben Ticketrunner gegründet, zusammen mit Fabian Tüllmann als Investor. Mhm. Und das war dann halt, also an den sind wir auch rangekommen, weil der das Bootshaus übernommen hatte, während wir da aktiv waren. Ja, genau. Und er damals auch einer der ersten war, die uns ein Kaufangebot für Neon Splash gemacht haben. Und wir das dann aber ausgeschlagen haben. Und dann hat er gesagt, ja cool, aber ihr seid gute Typen. Wenn ihr nochmal irgendwas anderes machen wollt, auch gerne im Tech-Bereich, dann sprecht mich einfach an. Und dann sind wir halt einfach zu ihm gegangen und haben gesagt, hier, pass auf, das ist die Idee. Hat er gesagt, wunderbar, wie viel braucht ihr? Wie viel wollt ihr abgeben? Wir haben gesagt, ja, brauchen so und so viel. Keine Ahnung, was man dafür gibt. Er hat uns ein Angebot gemacht, super fair. Und dann haben wir das tatsächlich an einem Tag eigentlich da so sehr, ja, eigentlich dann, wie man es so hanseatisch per Handschlag durchgebracht. Und das war dann sehr easy. Und der Hintergrund war eigentlich, dass wir hätten dann natürlich auch noch Geld von dem Verkauf der Neon Splash Marke irgendwie investieren wollen oder können, was wir auch bis zu einem gewissen Teil gemacht haben. Aber was halt für uns war das wichtig, ein Kapitel so abzuschließen und auch selber einen gewissen finanziellen Rückhalt zu haben, also für uns persönlich, dass man halt nicht nochmal in so Situationen ist, wo man die Miete nicht zahlen kann oder keine Ahnung, nur Thunfisch frisst, weil das so das irgendwie das Einzige ist, was man sich leisten kann und irgendwie halb voll macht oder was weiß ich. Also dass sowas nicht mehr kommt, sondern dass wir uns wirklich darauf fokussieren können, auf das Geschäft und dann natürlich auch jemanden zu haben, der sich so im Technologiebereich und auch in diesem, ist ja auch Empfehlungsmarketing, womit er dann letztendlich diese ganzen Seiten, die er da betrieben hat, groß gemacht hat. Also da quasi diese Expertise mitzunehmen und gleichzeitig dann aber auch genug Kapital zu haben, um Programmierer bezahlen zu können, ohne dass man sich da irgendwie selber das Genick bricht. Ja.
Absolut. Seid ihr denn heute auch weiterhin auf Suche nach Investoren oder ist das für euch soweit erstmal abgeschlossen? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich, also wenn man es beobachtet momentan, seid ihr ja stark am Wachsen. Ja. Das wird ja wahrscheinlich deutlichen Kapitalbedarf auch für die Zukunft nochmal bedeuten.
Ja, genau. Also wir sind immer wieder, kommt man natürlich gerade als Tech-Unternehmen in die Situation, dass man nach Geld sucht. Also wir sind derzeit in der glücklichen Lage, dass wir Geld verdienen und so nicht ganz auf dem Rücken liegen wie so eine hilflose Schildkröte. Aber klar, also wir werden in absehbarer Zeit auch auf jeden Fall nochmal Kapital aufnehmen müssen,
um dann halt richtig wachsen zu können. Wenn ein Unternehmer zuhört jetzt und sagt, Mensch, klingt alles super interessant, wie müsste denn so ein für euch idealer Investor aussehen? Also aus welcher Ecke würdet ihr den haben wollen und was müsste der so von der Persönlichkeit her bringen? Weil Fabian Thülmann ist sicher auch eine ganz spezielle Persönlichkeit, aber halt auch einer der bekanntesten deutschen Internetpersönlichkeiten, der einfach wahnsinnig viel Know-how hat und auch wahnsinnig viel Track Record vorweisen kann.
Ja, absolut.
Kann das irgendwie so ein bisschen in die Ecke bringen? Braucht es so eine Expertise speziell oder was sucht ihr genau?
Also was für uns eigentlich, also auf jeden Fall Smart Money, das heißt halt ein Investor, der nicht einfach nur Kohle gibt und danach abnervt. Also das wäre dann auch das komplette Gegenteil von Fabian, sondern halt wirklich jemand, der idealerweise Netzwerk mitbringt. Also wir sind jetzt gerade im Bereich Sport stark am Wachsen. Und auch international, wir haben gerade in Mexiko mit Partnern gelauncht, jetzt gerade Südafrika, sind jetzt an Kolumbien und an Spanien, gerade in den letzten Verhandlungen, alles mit Partnern. Und da ist halt interessant so für uns, für den europäischen Bereich, jemand, der, also insbesondere UK und so, mit Sportvereinen oder auch weiterhin mit Festivals oder halt irgendwelchen Marken gut vernetzt ist, das ist für uns extrem interessant. Okay. Und persönlich, klar, das muss halt, also da könnte ich jetzt nicht sagen, was weiß ich, der muss irgendwie Skifahren cool finden oder so, aber das muss halt persönlich passen. Ich glaube, das ist immer so eine, das merkt man sehr schnell, ob da irgendwie so eine Chemie ist, und wenn die halt nicht da ist, dann glaube ich, ist es vollkommen egal, wie attraktiv das Angebot ist, weil es halt, es endet dann immer nur im Clinch und da haben wir halt absolut keinen Bock drauf, sondern es muss halt immer Spaß machen. Und auch persönlich passen. Das ist so eine unserer Prämissen.
Ja, absolut nachvollziehbar. Wenn ihr euch jetzt mal, wenn wir uns mal Wettbewerber im Vergleich angucken, ja. Da gibt es ja den einen oder anderen, der auch vielleicht zahlenmäßig auf den ersten Blick mal größer ist. Wo grenzt denn ihr euch ab? Also wo sagt ihr ganz klar, das ist unser USP? Also wo zieht ihr vorbei? Ja.
Also du sprichst jetzt wahrscheinlich hier unseren Konkurrenten aus dem UK an. Das ist eigentlich ganz interessant. Die Herrschaften, die sind absolut beschränkt auf den, auf diese Event-Szene. Also da geht es wirklich nur um den Ticketverkauf. Mhm. Und das ist für uns als Marketing-Experten ist es eigentlich eine relativ plumpe Art und Weise, Marketing zu betreiben. Weil wenn du immer nur sagst, ey, kauf, das funktioniert halt ein, zwei Mal und irgendwann ist das tot, sondern also es geht ja wirklich um eine, wie in jedem Marketing-Funnel geht es darum, eigentlich eine Story zu kreieren und zu erzählen. Und Marketing ist halt mehr als einfach nur einen Kauflink irgendwie rumschicken, sondern du hast ja auch wirklich so eine Road to und willst vielleicht auch einfach mal andere Marketing-Messages als Brand irgendwie Gehör verschaffen. Und ja. Das wäre so der eine Punkt. Und zum anderen ist es so, dass wir selber uns, also es ist eine richtige Plattform. Jeder User kann ja Fan von, keine Ahnung, Levi's Jeans und von, weiß ich nicht, dem ersten FC Köln sein. Und das heißt, die können dann bei uns auf der Plattform oder über diese Plattform beide Botschafterprogramme bewerben. Das würde dann bei der Konkurrenz nicht gehen. Das sind dann immer nur für eine Marke ist das so ein abgegrenztes, abgeschlossener Bereich, was halt für den User komplett sinnfrei ist, weil du loggst dich ja nicht mehr bei 10 oder, keine Ahnung, 5 verschiedenen Plattformen ein, eigentlich um ein und dasselbe zu machen, sondern es ist halt viel interessanter, das als eine Anlaufstelle zu haben und da dann halt genau die Marken, für die man Begeisterung empfindet und für die man da in so einem Brand Ambassador Programm sein möchte, die über eine Plattform zu bedienen. Also ich denke, das sind so die Hauptdinger, aber das Größte ist eigentlich wirklich, dass wir halt nicht nur auf den reinen Verkauf, sondern halt komplett Marketing auch auf die Reichweitengenerierung aus sind. Und das ist für viele Marken, ist das auch sogar noch interessanter, weil du halt durch diese Reichweitenlimitierung, die du mittlerweile bei Facebook und Instagram hast, als Marke hören halt deine eigenen Fans nicht mal mehr, was du zu sagen hast. Und das ist halt viel sympathischer, genau diese Geschichten dann über die eigenen Fans zu erzählen und zu verbreiten. Da merken wir auch Riesenzuspruch.
Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Ja. Wo wollt ihr denn so in den nächsten 2-3 Jahren mit Hyped hin? Was sind so eure Ziele?
genau wieder wie bei Neon Splash absolut Fokus auf Internationalisierung. Und wir wollen also die Anlaufstelle für Brand Ambassador Marketing werden. In jedem Bereich und das wirklich perfekt darstellen, die beste User Experience bieten. Und ja, also dass es auf der einen Seite für die Marken lukrativ ist und auch irgendwie ein cooler Weg, um mit den Fans so noch weiter zu bonden, beziehungsweise da auch ein Stück weit zurückzugeben. Und dann auf der anderen Seite, also Siamak und ich sind selber Fanboys, ich jetzt nicht von Fußball, aber gibt es genügend andere Dinge, die ich geil finde. Also genau für solche Leute auch eine weitere Schnittstelle mit der Marke zu geben, dass man da halt wirklich dieser Passion, die man als Fan hat, ja, einfach so ein Outlet gibt. Und ich glaube auch, ganz im Ernst, also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ja immer so bei, oder vor allen Dingen in der Deutschrap-Szene, so wenn irgendein Album released wird und man dann da als Fan irgendwie zu Saturn geht und sich dann tatsächlich noch eine CD kauft, um den Künstler zu unterstützen, da hat man ja schon so ein Gefühl von, ah krass, das ist jetzt Gold gegangen, das ist auch wegen mir, ich habe dann einen Teil zu beigetragen und das halt quasi noch so auf die Spitze zu treiben und eigentlich diese Grenze verschwimmen zu lassen zwischen der bösen Marketingabteilung der Firma, die man cool findet, und sich selbst als Fan, der einfach rausgeht und sagt, ey Leute, das ist so geil, das müsst ihr euch angucken, den müsst ihr supporten oder das müsst ihr mal ausprobieren. Das ist wirklich so das, was uns begeistert und ja, uns wirklich antreibt, zu sagen, dass das unserer Meinung nach die Zukunft von Marketing ist, also zumindest ein fester Bestandteil von jedem Marketing-Mix werden muss. Ja, und da müssen wir einfach komplett die Nummer eins sein mit dem besten Produkt und ja, mit dem besten Support einfach.
Klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend, vor allem wenn man so sieht, wie viele Marken ihr mittlerweile aufschaltet, ist das echt eine Erfolgsstory. Und das sieht tatsächlich so aus, als könnte das wirklich das ganz große Ding werden. Wenn man sich jetzt mal so in die Lage unserer Zuhörer reinversetzt, da sind natürlich ganz viele mittelständische Geschäftsführer und Unternehmer dabei. Kannst du dir denn vorstellen, was für Branchen, Produkte oder auch Dienstleistungen vielleicht auch heute schon interessant sind, bei Hype zu launchen?
Also es ist ganz interessant. Ich würde grundsätzlich sagen, alles, wofür ja, die bereits oder so die Bestandskunden bereits irgendeine Art von Passion empfinden. Also überall da, wo es Fans gibt, ist so ein Brand Ambassador Programm eigentlich wunderbar aufgehoben. Und das ist egal, ob das irgendwie mit Engel bedruckte Servietten sind oder was weiß ich, auch eine Software oder also eigentlich für alles, Gartenschaufeln, vollkommen egal. Wenn es irgendeine Art von Fangemeinschaft um dieses Produkt oder um die Dienstleistung gibt, dann passt das wunderbar. Was ich allerdings, oder wo wir uns auch schon mal mit beschäftigt haben, ist so für die, also für ganz normale Firmen, die zum Beispiel Mitarbeiter suchen, könnte ich mir auch vorstellen, dass das gut funktioniert. Weil es ist ja auch nicht stärker, als wenn ich jetzt, als wenn meine Mitarbeiter für mein Unternehmen Werbung machen, so von wegen, ey, wir brauchen neue Kollegen.
Ja, absolut.
Geilste Firma der Welt, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Das ist ja, also wenn das ein Mitarbeiter von mir über mich sagt, ist das ja das krasseste Aushängeschild, was ich für meine Firma haben kann. Und es wirkt halt auch da wieder viel authentischer und würde viel, viel schneller zum Erfolg führen, als wenn ich jetzt irgendwie auf LinkedIn eine Stellenanzeige schreibe und sage, hey, super Betriebsklima und was weiß ich, wo eh jeder weiß, das ist kompletter Bullshit. Die Arbeitszeiten sind 10 Stunden mehr als angegeben, Urlaub wird nicht bezahlt und so weiter und so fort. Also genau diese
diese Marketingdeutsch, ne?
Ja, ja, genau. Also wirklich dieses so von wegen, wir haben die Wohlfühl-Lounge und das ist der Lounge und das ist dann irgendwie so der Kaffee-Vollautomat, der seit 2 Jahren nur noch halb funktioniert und wo man selber die Kapseln mitbringen muss. So, das kriegt man dann durch einen Mitarbeiter, also wenn man das hat, dass man so ein tolles Unternehmen hat, wofür die Leute dann auch wirklich schwärmen, ist das ein super Tool, um zum Beispiel tatsächlich neue Mitarbeiter zu finden. Und selbst wenn das nur über einfach so eine Reichweitengeschichte ist, dass man sagt, okay, das jetzt muss mal irgendwie jemand hören, dass hier Malermeister Meier, keine Ahnung, aus Pferden, dass der irgendwie eine geile Firma hat und noch irgendwie 2 Leute sucht oder so. So, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber halt wirklich überall da, wo es eine Passion gibt, Ambassadors, passt wunderbar.
Absolut geniales Thema, ja, weil das ist ja wirklich was, also gerade im Mittelstand, wir erleben das ja nicht nur hier in Südbaden, sondern wirklich mittlerweile deutschlandweit auch bei Anfragen, dass Unternehmer sich immer schwerer tun, logischerweise. Und der Mittelstand stellt nun mal den Großteil der Arbeitsplätze und die sagen mittlerweile ganz häufig halt, es ist so schwer geworden, überhaupt noch Leute zu finden, die auch diese innere Begeisterung haben und die das dann auch wirklich leben und die sagen, hey, teilweise müssen wir uns wirklich anstrengen, aus dem Ausland ganz schwer Leute überhaupt anzuziehen, auch für die Regionen zu begeistern, gerade Mittelständler oftmals ein bisschen abseits gelegen, vielleicht nicht in der Metropolregion gelegen. Und es ist natürlich super cool, so ein Modell zu nutzen. Also auch da, liebe Zuhörer, liebe Unternehmer, schaut euch auf jeden Fall Hyped an. Kann vielleicht eine ganz, ganz spannende Möglichkeit sein, mal was ganz Neues zu probieren und darüber logischerweise deutschlandweit, international und gerade wenn wir über das Thema Internationalisierung im Mittelstand reden, ist es ja immer ein Thema von Mehrsprachigkeit, von, ich sag mal, von auch über die Grenzen gehen und das ist natürlich mit dem digitalen Modell viel, viel besser abwickelbar. Absolut geniale Idee, du bringst einen ganz neuen Aspekt rein, weil ich glaube, das ist was, mit dem sich die meisten Mittelständler zumindest in dem Bereich noch nicht beschäftigt haben. Markenbildung, natürlich, klar, Arbeitgebermarke ist heute ein sehr intensiv gebrauchter Begriff, aber was das jetzt heißen kann im digitalen Markt, dass es eben genau in die Richtung gehen kann und wirklich so ein eigenes Botschaftersystem aufzubauen, was weit mehr ist als ein Mitarbeiterempfehlungsmarketing, was ja auch schon viele jetzt angestoßen haben, aber was natürlich bei weitem nicht so professionell und vor allen Dingen auch nicht so weit über die Grenzen geht. Also, liebe Unternehmer, hört euch das auf jeden Fall an, schaut es euch an, sprecht Florian an, wir werden nachher auch nochmal kurz Mailadresse und Co. weitergeben. Absolut spannender Aspekt. Was rätst du denn den Entscheidern? Wie kann man euch, dich am besten kontaktieren? Was ist so die einfachste Möglichkeit, wenn man Fragen hat, sagt, hey, wir haben hier eine Idee, wir würden gerne eine Fanbase aufbauen, die sich unterscheiden soll von unseren Wettbewerbern. Wir haben eine richtig geile Marke, wir haben eine coole Idee vielleicht auch. Mhm. An wen kann man sich wenden und wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
Einfach wahrscheinlich per Mail. Das geht, glaube ich, am einfachsten für alle Beteiligten. Und zwar ist das mein Vorname, florian@hypd.co.
Super cool. Also auf jeden Fall dein Mail-Postfach wird jetzt hoffentlich bald überquillen, wenn wir den Podcast ganz schnell raushauen. Genau, wir werden ihn dann zum Sprengen kriegen.
Mit Verweis auf dich wird das alles nach oben priorisiert, doppelt und dreifach geflaggt und dann kommt da schnell Antwort.
Ja, super cool. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wie sieht denn dein Zielfoto aus, wenn wir den 31.12.2019 nehmen, also ein Jahr weiter? Was glaubst du, wie könnte dein Zielfoto aussehen?
Auf jeden Fall in den Himmel gerissene Arme mit einem breiten Lächeln neben meinem lieben Co-Founder Siamak. Also das auf alle Fälle, das ist die, das ist so die, ja, die Grundvoraussetzung und ich glaube irgendwo ganz gerne, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster schaue, irgendwo, wo es warm ist, das hätte ich ganz gerne. Vielleicht in Mexiko bei unseren Partnern.
Das ist natürlich auch nicht schlecht, wobei ich dir natürlich unsere Heimatregion Südbaden absolut empfehlen kann. Absolut. Wir haben in der Sparings Lounge immer die schönsten und wärmsten Temperaturen, also von daher bist du herzlich immer eingeladen, wenn Mexiko noch nicht reichen sollte, Südbaden tut es auf jeden Fall und du bist immer herzlich willkommen.
Komme ich gerne drauf zurück, eine wunderbare Region mit tollen Menschen, leckerem Essen und ihr liegt ja so perfekt, da kann man sich tatsächlich eigentlich nicht beschweren und zumindest habt ihr noch richtige Jahreszeiten. Nicht wie Rest Deutschland, wo es eigentlich immer grau ist.
Absolut. Florian, ich sage dir ganz, ganz lieben Dank für das tolle Interview. Du hast ganz, ganz viele wirklich spannende Aspekte und auch eine wahnsinnige Offenheit gezeigt. Hilft unseren Zuhörern logischerweise immer, weil es wieder so ein paar Denkanstöße gibt. Also ganz, ganz vielen Dank, viel Erfolg. Wir hoffen, dass ganz, ganz viele Unternehmer sich bei dir melden werden und würden uns freuen, dich bald schon wieder zu hören. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine richtig tolle Restwoche. Wahrscheinlich wird es ja nicht am Freitag enden, sondern digital noch ein bisschen weitergehen und dann vor allen Dingen frohe Weihnachten bald und komm gut über die Feiertage.
Vielen Dank, das gleiche zurück auch an alle Zuhörer. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und viel Erfolg im alten sowie im neuen Jahr.
Super, alles klar, Florian. Dann wünsche ich dir noch alles Gute und bis bald mal wieder.
Herzlichen Dank, bis dann, Tobias.
Bis dann, tschüss. Ciao.